So, seid ihr alle noch wach? Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam uns versammeln können, nicht um irgendwelche Tagesnachrichten draußen, nicht um irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, sondern um Gottes Wort. Und der Witz ist, in Gottes Wort kriegen wir Antworten. Antworten für all das, was uns umtreibt. Denn Gott selber möchte die Antwort sein für unsere Situation. Egal, was du gerade mitbringst von dieser Woche, und da ist sicherlich mein Schweres bei manchen dabei, wo ich es auch weiß, und auch ich selber bringe Schweres mit, eben haben wir schon gehört, mit Annegret geht es auch einfach nicht vorwärts mit der Gesundheit. Das belastet alles, dann das Leid anderer Menschen, wo man mitleidet. Und doch glaube ich, Gottes Wort hat die Antwort. Denn wir haben da einen Gott, der uns begegnen möchte in allem Leid, der uns tragen möchte, wo wir selber nicht mehr einen Fuß vor den anderen setzen können. Ein Gott, der stark ist, der viel mehr weiß als wir alle und der Hoffnung geben möchte für unser Leben. Als Pastor, da hast du echt ein Problem, wenn du sagst, ja, Gott, zeig mir doch immer eine Predigt. Manchmal ist das klar wie Kloßbrühe, das sollst du machen. Und manchmal sitzt du tagelang und sagst, ha, was ist denn jetzt dran, was ist jetzt dran? Ich habe ein paar größere Projekte, habe ich euch schon gesagt, über die Christen aus der alten Kirche will ich ja eine Predigtserie machen. Dafür muss ich aber Zeit haben, Bücher zu lesen. Und die Zeit war in letzter Zeit knapp, kommt es also erst nach dem Sommer. In meiner Recherche für die Predigt, da saß ich dann, habe Bibel gelesen, durchgeblättert und auf einmal bleibe ich hängen im Kolosserbrief. Wisst ihr, worum es im Kolosserbrief geht? Könnt ihr mal laut was sagen? Wer hat eine Ahnung? Wer hat vorhin gehört, was Viola vorgelesen hat? Ja, Anziehen von neuen Sachen zum Beispiel. Ich muss zugeben, ich bin da nicht besser als ihr, denn obwohl ich das natürlich auch schon tausendmal gelesen habe und studiert habe, dieser kleine Brief im Neuen Testament, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe so meine Lieblinge im Neuen Testament, da lese ich immer wieder, aber Kolosser, musste ich erstmal suchen. Und als ich mich damit beschäftigte, da habe ich dann aber doch drei Themen gefunden, die für uns, denke ich, auch relevant sein können auf die eine oder andere Art. Und damit wir uns dem Kolosserbrief nähern, wollen wir mal schauen, wo ist denn Kolossä, diese Stadt? So sieht das heute aus, ist total schön zum Picknicken, sonst ist da nicht mehr viel los. Aus dem Kolosserbrief wollen wir lernen. Und wir wollen mal auf der nächsten Folie gucken, auf der Karte, wo ist Kolossä oder diese Ruinen, die ihr hier seht. Das ist die Türkei. Ich hoffe, das kann man so halbwegs erkennen. Hier unten ist Antalya, wo die Leute Urlaub machen. Und dann dort ist Kolossä. Das ist südlich von den sieben Gemeinden, die auch in der Offenbarung in den Sendschreiben vorkommen. Kolossä war eine Kleinstadt, so wie ein bisschen unbedeutender, so ein bisschen wie Prenzlau kann man sagen. Sie war auf jeden Fall nicht so bedeutend wie die Metropole Ephesus, wo Paulus mal tätig gewesen ist, oder auch Laodicea, wo richtig wirtschaftlich das geboomt hat. Und deswegen, weil das eine etwas kleinere Stadt war, war Paulus auch noch nie dort. Das heißt, er schreibt an eine Gemeinde, die er persönlich nicht kennt, weil Paulus eine Strategie hatte. Er wollte immer zu den großen Städten, zu den einflussreichen Städten, damit das Evangelium, die schöne, gute Hoffnungsnachricht von Jesus, dass das möglichst viele mitkriegen. Aber nun ist es so gewesen, Paulus war wieder mal im Gefängnis, der wurde immer wieder ja ins Gefängnis gesteckt und da wird er besucht von dem Gemeindegründer Epaphras. Und Epaphras hat diese Gemeinde in Kolossä gegründet. Und als er dann hört, dass diese Gemeinde, die waren vielleicht nicht viel mehr als wir, dass diese junge Gemeinde richtig Druck aushalten muss, da sagt sich Paulus, weißt du was, ich habe Zeit, ich schreibe mal einen Ermutigungsbrief und wenn die dann Brief kriegen vom großen Apostel Paulus, den kannte man damals ja schon, ja, ich glaube, das ermutigt die und vielleicht ermutigt uns das heute auch, was wir rausholen aus diesem Brief. Ich habe einen Kolosserbrief mitgebracht, ausgedruckt in 6-Punkt-Schrift. Größer ist der nicht. Stellt euch mal vor, ihr hättet nur so einen Zettel, um so einer Gemeinde eine Ermutigung zu schreiben. Und Paulus hat sich ja schon viel Gedanken gemacht um Gott. Er hat Sachen erlebt mit Jesus, mit den anderen Christen. Und nun will er das ja weitergeben als Ermutigung. Und stellt euch mal vor, ihr müsst das in Worte fassen. Auf diesem Zettel sind 1996 Wörter immerhin drauf. So lang ist der Kolosserbrief. Aber fasst mal die Kernbotschaft, dein Herzschlag und dann noch irgendwas, was die Leute gerade brauchen. Fasst das mal auf so einem kleinen Zettel zusammen. Ich mit meiner Sauklaue, ich würde das eh nicht schaffen. Drei Themen hat er den Christen in dieser kleinen, umkämpften Gemeinde ans Herz gelegt. Und diese drei Themen, vielleicht eins davon, kann uns auch eine Ermutigung sein. Das erste Thema ist die Einzigartigkeit von Jesus. Machen wir mal die nächste Folie. Die Einzigartigkeit von Jesus im Vergleich zu allen anderen Göttern, die es damals in der Antike gab. In der Antike, da gab es für jede Lebenslage Götter. Gehst du angeln oder fischen oder jagen, dafür gab es immer einen speziellen Gott, wo man sagt, dann habe ich Glück bei der Jagd. Brauchst du Glück im Spiel, brauchst du Glück in der Liebe, gab es andere Götter dafür. Hast du einen Kinderwunsch, plagst du dich mit Krankheiten oder mit dem Tod, gehst du wieder zu anderen Göttern. Für all solche Anliegen des Alltags haben die Menschen sich in Kolossee mit Gebeten an die Götter gewandt und das auch in der ganzen Antike. Die hatten dann ihre Tempel und im Tempel ist der Vorteil bei diesen Götterstatuen, die es ja heute auch noch gibt, man kann sich so einen Gott vorstellen, die Aphrodite, die sieht eben wie eine Aphrodite aus und der Mars, der Gott des Krieges, sieht dann eben stärker aus und man kann sich die Götter so besser vorstellen. Das macht dann für die Leute mehr Sinn. Und Götzendienst, so nennt die Bibel das, weil das ja keine echten Götter sind, sondern Göttervorstellungen. Diese Götzendienste, die machten auch persönlich Spaß. Das persönliche Vergnügen für die Leute war wichtig. Sex, Racks und Rock'n'Roll, das gab es alles in den Tempeln, also Musik und Frauen und Alkohol. Da ging die Post ab, kann man sagen. Und nun ist diese kleine Gemeinde, diese Stadtmission in Kolossee, die ist da und sagt, ja, wir haben auch einen Gott, aber unser Gott, den kannst du gar nicht sehen, da kannst du nicht sagen, so und so ist der. Und damit haben sie schlechte Karten und brauchen Ermutigung. Welchen Göttern und welchen Mächten vertrauen die Menschen heutzutage? Gibt es bei uns noch Tempel im Prenzlau? Nee. Glauben die Menschen noch an übernatürliche Sachen, wenn sie zum Beispiel den Lottoschein ausfüllen? An das Glück? An den Zufall? Glauben die Leute an das Schicksal, wenn sie ins Krankenhaus gehen oder machen Stoßgebete, in welche Richtung auch immer? Manche Menschen glauben in Frankfurt am Main an das Kapital, an die Börse oder an den Aktienkurs im Depot. Andere glauben an Medizin. Manche Menschen, die glauben, folgen einer Ideologie und sagen, wenn wir alle nur lieb sind und freundlich, wenn wir alle nur ökologisch sind, wenn wir alle nur feministisch sind, was auch immer. Es gibt viele Götter in dieser Welt, die haben nur andere Namen. Und damit zelebrieren die Menschen ihren Egoismus. Sie wollen ihre Wünsche erfüllt bekommen und sie tun etwas dafür. Sie opfern ihre Zeit, ihr Interesse, ihre Kraft und manchmal auch Geld für diese Art Götter oder Götzen. Auch unsere Welt kennt Dinge, die man wie Götzen anbeten kann, indem man sein Leben komplett danach ausrichtet. Und wie anders ist der Glaube dieser jungen, kleinen Stadtmission in Kolossee gewesen. Die glaubten an einen Gott, den man nicht sehen kann. Die glaubten an einen Gott, der am Kreuz gestorben ist. Das ist keine Siegesgeschichte erstmal. Aber sie glaubten eben auch an einen Gott, der auferstanden ist als Erster von den Toten. Mit dem Glauben an Jesus wurden sie von den griechisch sprechenden Mitmenschen verlacht. Das hat für die Griechen keinen Sinn gemacht. Und von der jüdischen Community, es gab viele Juden dort in Kolossee, da wurden sie als Sektierer, als Abspaltung vom wahren Judentum bekämpft. Und deswegen komponierte Paulus eine Art Gedicht, das die dann auswendig lernen konnten. Das haben wir mal auf der nächsten Folie, dieses kleine Gedicht. Und ich lese mal die ersten Verse vor, 15 bis 17. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Paulus sagt hier in diesem Gedicht, was er so den Kolossäern gibt, Jesus ist der Allererste, er ist einzigartig, er war vor aller Schöpfung, laut der Bibel war er beim Vater am Anfang dabei, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus war am Anfang dabei. Wenn Paulus hier sagt, dass alles durch Jesus oder zu Jesus hingeschaffen ist, bedeutet das, Jesus ist mit allen Dingen des Lebens verbunden, mit allen Fragen, für die ihr sonst Götter benutzt habt, mit deiner Gesundheit, mit deinem privaten Wohlbefinden, mit deiner wirtschaftlichen Situation, mit allen Lebensfragen ist Jesus verbunden, denn alles ist mit ihm ja, und zu ihm hingeschaffen. Jesus ist für alles zuständig. Es gibt einen Gott. Ihr braucht nicht mehr 100.000 andere Götter. In Jesus ist alles all inclusive, wie im Urlaub. Und in der zweiten Strophe, da geht es bei Paulus dann noch weiter, wenn er sagt, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, in Jesus, alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Hier sagt Paulus dann weiter in diesem Gedicht, durch Jesus kam Erlösung, oder wir haben das heute schon gesprochen, Versöhnung, dass wir Gott nahe kommen können, wie ein verlorener Sohn, der zum Vater zurückkommt. Durch Jesus fängt etwas komplett Neues an, wo man dabei sein kann. Die Religion, die es damals gab in Kolossee, in der Antike, das war ja nur eine Religion, das war nicht persönlich, das ging nicht ans Herz. Aber wenn du in eine Beziehung zum ewigen Gott eintreten kannst und wenn du Gott dein Vater nennen kannst, sagst Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dann wird dein Herz warm und Gott kommt dir wirklich nahe und du kannst das spüren. Und das alles ist eben durch Jesus passiert. Die Erlösung vom Tod, diese Frage wird geklärt. Die Erlösung aber auch von einem Leben, was von Gott getrennt ist. Jesus brachte Versöhnung. Eine persönliche Beziehung, das ist hier gemeint. Paulus, der verwendet in diesem Gedicht etliche Begriffe aus dem Alten Testament, weil in dieser Gemeinde sicherlich auch viele Juden dabei gewesen sind. Es gab damals eine Community von 10.000 Juden etwa in Kolossee. Und die haben dann verstanden, ach so, das, wovon Paulus redet, den wir nicht persönlich kennen, das haben wir ja schon hier in der Bibelstunde und im Kindergarten in der jüdischen Synagoge haben wir das schon gelernt. Wenn wir in Prenzlau, wenn ich mit meinen Zeitgenossen rede über verschiedene Lebensentwürfe, dann kommt man irgendwann drauf, woran der Mensch glaubt, welche Götter, welche Religion, welche Philosophie dieser Mensch hat. Und dann kann ich dieses Messias-Gedicht auch für mich anwenden und sagen, du suchst, aber es wird nicht persönlich. Du hast dir eine Struktur gemacht, wie du denkst, dass das Leben funktioniert, aber hier in der Bibel, da findest du jemand, der persönlich wird, einer, der für alles zuständig ist, nämlich Jesus Christus. Er ist einzigartig, er ist der Einzige, von dem wir wissen, dass er leiblich auferstanden ist. Er hat den Anfang gemacht und wir können ihm hinterhergehen. In jeder Lebenslage ist er zuständig, weil er Schöpfer des Himmels und der Erde ist und damit ist er größer als alles, was wir kennen. Wir können unser Leben auf das Fundament von Tod und Auferstehung von Jesus Christus stellen, der historisch belegt diese Dinge erlebt hat. Und deshalb können wir alle anderen Krücken von uns werfen. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen Jesus. Und je mehr wir mit ihm persönliche Schritte gehen und erleben, dass das wirklich wahr ist, dass wir uns nicht was vormachen, desto mehr und desto größer wird er in meinem Leben herrschen. Das zweite große Thema in diesem kleinen Brief ist die Warnung vor Irrlehren. Machen wir mal die nächste Folie. Warnung für Irrlehren. Die Gemeinde in Kolossee, die hat die gleichen Probleme wie viele unserer Gemeinden auch in Deutschland. Das Wissen über Jesus und was es bedeutet, das gab es damals noch nicht gedruckt hier in der Bibel im Neuen Testament. Das Neue Testament war noch gar nicht fertig. Und deswegen war die Frage, woher weißt du etwas über Jesus und hast du das auch richtig eingeordnet? Und die waren sich anfangs gar nicht sicher. Die mussten erstmal das hören von den Aposteln, von denen, die mit Jesus unterwegs gewesen sind. Und sie mussten es erklärt bekommen. Und was es denn bedeutet? Und das ist gar nicht so einfach. Denn es war komplett neu, was Jesus auf der Agenda hatte. Wenn du nicht genau weißt, was Jesus eigentlich von dir will, welchen Anspruch er auf dein Leben hat, dann bist du offen für alle möglichen Links- und Rechts-Einflüsterungen von anderen. Paulus, der sagt hier am Anfang dieses zweiten Kapitels, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Habt Wurzeln in der Bibel. Wenn du das Original kennst, dann erkennst du auch schneller eine Fälschung. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Paulus sagt, bleibt bei der Wahrheit, wie ihr sie gelehrt bekommen habt. Bleibt verwurzelt bei dem, was ihr von Jesus kennengelernt habt. Und Irrlehre, das bedeutet, dass es links oder rechts andere gibt, die dich von diesem Jesus, von dem Schöpfer Himmels und der Erden, die dich von Jesus im Zentrum wegreißen wollen. Und wenn du Jesus nicht hast, dann kommt dein ganzes Leben aus den Fugen. Irrlehre bedeutet, das, was Jesus, was die Apostel und die Bibel bezeugen, diesen Weg der Wahrheit, diesen Weg zu verlassen. Kleines Beispiel, die Bibel sagt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Aber die Leute damals in Kolossee, die haben was anderes gehört. Und die Menschen, die hier in Prenzlau uns was einflüstern, wenn du sagst, Gott hat die Welt geschaffen und dann noch am besten am 7 Tagen, oh, dann wird es ganz schwierig. Dann sind wir hier in der Märchenfraktion. Die Bibel sagt, dass Jesus als Messias kam, um die Welt mit Gott zu versöhnen, zu ihm zurückzubringen. Aber die Welt sagt was ganz anderes. Jesus war ja nur ein netter Mann oder ein Reformer, was nicht alles für Theorien da existieren. Das ist denn ein Weg, der die Bibel relativiert, das, was wir von Jesus gehört haben. Und dann gibt es noch die andere Seite, den rechten, den konservativen Irrweg. Da gab es eben viele Juden in Kolossee und Juden, die lieben damals wie heute Vorschriften. Paulus nennt da so ein paar Beispiele. Machen wir mal nächste Folie. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Hört sich kompliziert an, so alte Worte drin. Aber was wird hier gesagt? Wenn du ganz viele Vorschriften hast, dann lebst du in so einer Religion und du denkst, wenn ich alles richtig mache, ganz genau, ja, dann hat Gott mich lieb. Im Galaterbrief, da warnt Paulus auch schon vor diesem Rückfall, dass Christen wieder zurückfallen in so eine Religion, in Gesetze, in 1000 Vorschriften. Entweder Jesus hat uns frei gemacht von allen Sachen und all unsere Schuld bezahlt als Geschenk. Entweder ist uns gnädig oder er ist uns nicht gnädig. Darum geht's hier. Man kann nicht entweder erwarten, dass Gott mir gnädig ist oder sich die Gnade verdienen. Beides geht nicht. Und Paulus, der sagt, passt auf, dass ihr nicht in diese Falle reinfallt. Und auch in christlichen Gemeinden wie unserer ist doch die Gefahr, wenn ich irgendwas nicht richtig mache oder nicht das Gleiche glaube wie alle, oh, dann ist das ganz schlecht. Wir alle sind doch auf dem Weg. Jesus erzieht uns. Er will uns die Wahrheit beibringen. Aber es geht nicht darum, dass wir punktuell alles eben richtig machen, sondern dass er uns gnädig sein kann und wir auch aus dieser Beziehung heraus die Kraft haben, Neues zu machen. Was hat das mit uns zu tun? Der Markt von Irrlehren, der floriert in unserer Zeit. Du kannst mal bei YouTube dir Predigten anhören. Da gibt es das linke Lager, das rechte Lager. Ich nenne jetzt auch keine Namen, um mich nicht hier in Ameisenhaufen zu setzen. Aber es gibt eben die linken Strömungen, die die Wahrheit der Bibel nicht mehr glauben wollen. Viele universitäre Theologen, die würden sagen, naja, Moment, die Seite reißen wir raus. Und alles, was unbequem ist, überall, wo ein Wunder ist, das reißen wir raus. Das wollen wir so nicht mehr glauben. Das kann doch so nicht sein. Und dann gibt es eben ja diese linke Strömung und als Christen werden dann, die Leute nennen sich natürlich auch Christen, aber da wird alles, was unbequem, rausgestrichen. Was hast du dann noch, wenn das, was Jesus gesagt hat, angeblich nicht mehr von Jesus ist? Die wollen selber festlegen, was die Bibel zu sagen hat, das nennt man existenzielle Theologie oder existenzialistische Theologie. Die Bibel sagt mir jetzt, Gott will den Weltfrieden. Aha, lese ich in der Bibel Weltfrieden, lese ich da nichts. Jedenfalls nicht so. Wunder wie die Auferstehung von Jesus, die ja Grundlage christlichen Glaubens ist, die werden nicht mehr geglaubt von solchen Leuten, die nur ihren Kopf als Maßstab haben. Und das betrifft leider auch viele Theologen, die dann ihre Gemeinden ja als Pastoren ja infizieren mit so einem Denken. Und dann kann man sich fragen, warum die Hütte leer ist, warum keiner in Gottesdienst geht, wenn keiner mehr dran glaubt. Ja, was hast du denn dann noch? Aktuell gibt es dann noch die andere Strömung, die Strömung des Postevangelikalismus. Ich habe vor kurzem eine längere Diskussion von christlichen Leitern gehört. Ich kannte einen davon sogar von früheren Jahren. Und die sind felsenfest davon überzeugt und die argumentieren das dann auch, dass sowieso alle Menschen in den Himmel kommen, mit oder ohne Jesus. Starker Tobak. Das ist vielleicht eine nette Vorstellung, weil wenn ich Freunde habe, die total nett sind und die sterben ohne Jesus, wünsche ich denen natürlich nicht, dass sie ohne Jesus in der Ewigkeit irgendwo rumvegetieren. Aber das ist weder mit Gottes Gerechtigkeit solche Aussagen vereinbar, noch mit den Aussagen von Jesus, die er selber gemacht hat, über Himmel und Hölle. Jesus warnt davor. Er will, dass wir uns hier ja für den richtigen Weg entscheiden. Halten wir uns lieber an die Worte von Jesus, der gesprochen hat, wortwörtlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann gibt es noch das rechte Lager, auch in unserer Zeit heute. Da will man natürlich alles richtig machen und dicht an der Bibel dranbleiben. Aber wir müssen verstehen, die Bibel heute, die wir haben, das ist auch eine bestmögliche Übersetzung. Und jede Übersetzung hat tolle Übersetzungen und hat auch manche Übersetzungsschwächen da drin. Das Problem kommt dann, wenn man Bibeltexte ungeachtet der Textgattung oder dem Sinnzusammenhang wortwörtlich auslegt. Und wenn du ein Gedicht hast, Poesie, da ist Übertreibung dabei, da sind Metaphern dabei. Eine Metapher kannst du nicht wortwörtlich auslegen, sondern du musst es übersetzen, damit es verstanden wird. Wer von euch kennt Matthäus 27, Vers 5? Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Ist das ein Text, der für uns wichtig ist? Sollen wir uns jetzt alle erhängen und irgendwelches Geld in den Tempel werfen? Oder beschreibt dieser Text einfach nur Judas, der Jesus verraten hat und der sich dementsprechend dann ja aufhing? Das ist doch keine Empfehlung für uns. Wir müssen also den Kontext berücksichtigen von solchen ja, Sachen. Auch Dinge, die wir lesen in der Bibel, Kopftuch, die Frau soll ein Kopftuch in der Gemeinde tragen. Ja, dann seid ihr Frauen ja alle hier falsch, weil ihr kein Kopftuch tragt. Das muss man übersetzen in die heutige Zeit. Ein Kopftuch war ein Zeichen dafür, dass man verheiratet ist Und mit einem Ehering kannst du dann zeigen, du bist verheiratet und dann wirst du auch nicht falsch angemacht von Singles. So, es gibt viele Prophetien der Endzeit. Da gibt es viele Szenarien, die dann sagen, dann und dann kommt Jesus wieder, der und der ist der Antichrist. Aber so wie die Christen damals in Kolossee, können wir lernen aus der Bibel, aus dem, was Jesus und die Apostel gesagt haben, dass wir die Wahrheit von der Lüge unterscheiden können und dass wir uns nicht verrückt machen lassen sollen, sondern lieber auf das schauen, was wirklich im Zentrum steht, wie wir es gesungen haben im Lied, Jesus ist im Zentrum. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns schlau machen, wenn wir uns in der Bibel auskennen, auf dem richtigen Weg. Und wenn wir das von der Predigt, aber auch beim Hauskreis oder so, wenn wir miteinander drüber reden, wie verstehen wir diese Texte. Und wenn wir uns schlau machen und auch mal fachliche Bücher noch lesen, um uns eine bestmögliche Meinung zu bilden, um nicht Irrlehren zu verfallen. Denn wisst ihr was, warum die meisten Gemeinden in der damaligen Türkei, in Nordafrika gab es ganz viele Gemeinden, christliche Gemeinden, warum diese Kirchen nicht mehr existieren? Nicht nur wegen Erdbeben, weil die Städte kaputt gegangen sind oder so an manchen Stellen, sondern wegen Irrlehren. Und wenn eine Gemeinde Jesus als Zentrum verlässt, dann fegt hier irgendwann nur noch der Wind durch, dann ist hier irgendwann tote Hose und kein Leben mehr. Wenn Jesus nicht mehr da ist und nur noch anderes gelehrt wird, dann ist vorbei. Und wir kommen ans Ende. Das dritte große Thema von Paulus, das gilt auch für uns. Das ist eine Jesus-gemäße Ethik. Machen wir die nächste Folie nochmal. So seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wieder so ein langer Satz. Also ne, wenig Platz, aber lange Sätze machen. Das ist Paulus. Als Christen, da wollen wir doch so leben, wie es Gott Ehre macht. Nicht, weil wir müssen, damit wir in den Himmel kommen, sondern weil wir durch Jesus Lust drauf haben, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, unserem Vater im Himmel Ehre machen. Ich sage es ganz oft, die fromme Theorie, dass wir im Gottesdienst sagen, ja, ja, alles richtig, hilft nicht, wenn du im Alltag genau das Gegenteil machst. Gute Vorsätze allein bringen es nicht. Wir selbst, wir müssen doch merken, dass wir neue Menschen werden durch Jesus, sonst lohnt sich doch das gar nicht, ihm nachzufolgen. Und die Veränderung, die sollen nicht nur wir wahrnehmen in unserem Denken, in unserer Hoffnung, in unseren Kräften, sondern diese Veränderung soll auch unser Umfeld mitkriegen. Wenn du ein Leben lang Christ bist und deine Nachbarn sagen, ey, du bist ja hier noch viel miesepetriger als vorher, was ist mit dir los? Ich dachte, du bist ein neuer Mensch. Dann kannst du dich fragen, ja, warum habe ich nicht irgendwas geändert? Paulus, der spricht in Kapitel 3 des Kolosserbriefes davon, dass man schlechte Angewohnheiten töten soll. So tötet nun diese Körperteile, die auf Erden sind. Also Körperteile nicht ne, abschneiden, sondern das, was zu deinem Leben wie ein Körperteil gehört. Unzucht, also dass du sexuell, sag mal, ausschweifend lebst, nicht nach den Normen Gottes. Tötet das, das heißt nicht, dass es sofort anders ist, sondern seh, dass dein Problem ist, dass Gott was Besseres für dich hat. Änder das. Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Diese Sachen, die sollen wir loswerden. Wir sollen mit Jesus gemeinsam unser Leben anschauen und sagen, ey, ich habe ein Alkoholproblem. Lass ich das jetzt einfach schleifen? Oder kann ich mir mit Gottes Hilfe mich dahin bewegen, dass es besser wird und das Problem in den Griff bekommen wird? Und wir sollen nicht einfach die alten Sachen nur ausziehen wie Klamotten, sondern wir sollen neue Sachen anziehen, was Viola vorhin vorgelesen hat. Und das sind dann schöne Kleidungsstücke für unser Leben, na, die dann noch halten müssen. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, was sollen wir anziehen? herzliches Erbarmen. Zieh das mal an nächste Woche. Herzliches Erbarmen mit Leuten, wo du sagst, hat da eh keinen Sinn. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt einander. Machen wir das. Vergebt einander in der nächsten Woche. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, dann vergebt, so wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Die Veränderung, die Paulus hier den Kolossäern nahelegt, diese Veränderung war revolutionär, ein komplett neues Leben. Damals zum Beispiel, erzählt dann, wie das in der Familie laufen soll, noch ein paar Verse weiter. Und der Mann, der war damals im Haushalt, der war der Besitzer von allem, nicht nur von dem Haus. Die Frau gehörte ihm, der konnte mit ihr machen, was er wollte. Die Kinder waren Besitz, der hätte die totschlagen können, hätte keiner gejammert. Die Sklaven, alles gehörte ihm. Und Paulus sagt jetzt, nö, ihr Männer, ihr seid verantwortlich vor Gott. Gott ist euer Herr. Ihr habt jetzt einen über euch, dem ihr verantwortlich seid. Und wenn du deine Frau nicht liebst, dann hast du ein Problem mit Gott, denn Gott liebt diese Frau. Und wenn du deine Kinder misshandelst, dann ist das nicht mehr egal, sondern Gott hat ein Problem mit dir. Und du kannst von daher neu werden, ein neues Leben einüben. Oder dann noch radikaler, dann schreibt Paulus an die Sklaven. Sklaven, die waren damals Normalität in der Gesellschaft und alle reicheren Leute haben welche im Haushalt gehabt. Und Paulus, der schreibt extra noch so einen Brief an Philemon, der kommt auch aus Kolossä und der hat einen Sklaven gehabt, der ihm entlaufen ist, nämlich Onesimus. Und normalerweise hätte Onesimus als entflohener Sklave mindestens ins Gefängnis gemusst. Aber Paulus schreibt, dieser Onesimus ist Christ geworden. Und obwohl er dir weggelaufen ist, der kommt jetzt wieder, ich schicke ihn zu dir zurück. Aber du sollst ihn nicht misshandeln, sondern wie ein Bruder in Jesus aufnehmen, auf Augenhöhe. Das ist eine Jesus-gemäße Ethik, dass wir unser Verhalten ändern, unseren Umgang mit uns selbst und mit anderen Menschen, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, der gesehen wird. Und jetzt kommt diese Gretchenfrage an euch und an mich selber. Schaffen wir das? Schaffst du das, ein neues Leben zu führen und deine alten Macken hinter dir zu lassen und die Sachen, wo du weißt, also Gott findet das nicht gut von dem, was du in der Bibel gelesen hast. Schaffen wir das? Paulus spricht den Christen damals und heute Mut zu. Ihr seid nicht allein. Ich verändere mich nicht allein. Meine Neujahrsvorsätze, ich mache schon jahrelang keine, weil das eh nicht klappt. Allein gehst du ein, allein schaffst du das nicht. Aber hier sagt er, Jesus ist doch da und Jesus kann alles. Und mit Gottes Hilfe ist wirklich ein Wunder möglich und du kannst Feinden vergeben und du kannst neue Hoffnung schöpfen und du kannst nicht nur auf Jesus zählen, der an deiner Seite sein möchte bis ans Ende der Welt, sondern auch auf die Gemeinschaft von Christen. Und das ist die Herausforderung für uns. Wenn wir neue Menschen werden wollen, wer will neuer Mensch werden? Wer möchte die alten Macken loswerden? Ich brauche euch dafür, wenn ich mich verändern will. Und ihr braucht mich und uns alle. Wir brauchen einander, dass wir füreinander beten, dass wir uns ermutigen, wenn wir 3 Schritte vorwärts und 2 zurückgehen. Ja? Wir müssen uns Tipps und Tricks abschauen. Dann können wir wachsen und neue Menschen werden. Und dann wachsen wir auch zusammen in der Liebe, von der Jesus hier sprach. Und so verstehe ich die Worte jetzt am Ende. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir können so viel tun, wir können so viel ermutigen, wir können so viel anderen helfen und uns selbst einen neuen Weg einzuschlagen. Und da warte ich auf die kommende Woche, dass sich das bewährt und dass wir mutig miteinander und füreinander unterwegs sind. Und du kannst wissen, Jesus ist wirklich einzigartig, so wie es Paulus im Kolosserbrief geschrieben hat. Ich habe anderes probiert. Jesus ist der Einzige, der wirklich ein Fels ist, auf dem ich stehen kann. Er ist mächtiger als alles andere in dieser Welt. Und du kannst wissen, dass du den Irrlehren und Versuchungen links und rechts entgehen wirst, wenn du dich an die Mitte, an die gute Lehre, an die Worte von Jesus und der Bibel hältst und wenn du mit anderen auch immer mehr versuchst, das zu verstehen, auch so wie es gemeint war, damals vor 2000 Jahren. Und du darfst Mut haben, auch die ethischen Fragen in deinem Leben anzugehen und neue Wege einzuschlagen, die Jesus gemäß sind. Amen.